Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Alarm auf Ammeland. Würdest du auf den Berg klettern, könntest du an guten Tagen bis Hannover sehen. Sophie hatte diesen Satz mehr als einmal von ihrem Großvater gehört. Aber Sophie hatte Fragen. Was heißt an guten Tagen? Was sehe man stattdessen an schlechten? Und warum würde man überhaupt nach Hannover gucken wollen? Dort am Berg endete Sophies Welt. Die südliche Seite des Bergs war definitiv das spannendere Areal für die Neunjährige. Dort ging es hinab ins Dorf, zum Supermarkt und in die Schule. In der nächsten Straße wohnten Ida und Henny. An Tagen, an denen sie nicht zum Handball oder zu Frau Medvedeva, ihrer Klavierlehrerin, ging, hing sie oft lange mit Ida ab und sie zogen zusammen mit Olaf durch die Gegend. Olaf war in Sophies Familie gekommen, als sie 4 war. Er war der erste und bislang einzige Zwergpudel im Dorf und Tage, an denen Sophie viel Zeit für Ida und Olaf hatte, waren definitiv die besseren. Viel los war nicht im Dorf. Manchmal eine Runde Subway-Surfer auf dem iPad ihres Vaters, ansonsten stand Sophie mit beiden Beinen in der Realität. Es sei denn, sie driftete gemeinsam mit Olaf in entlegene Fantasiewelten, zu denen nur kleine Mädchen und Zwergpudel Zugang hatten. Es ist erst ein paar Wochen, vielleicht 2 Monate her, als sich kleine Haarrisse in Sophies Leben zeigten. Alles hat womöglich in Holland angefangen. Ein langes Maiwochenende in einem Family Resort. Ein kleines, gemütliches Häuschen, familienfreundliche Restaurants, riesige In- und Outdoor-Spielplätze, ein Spaßbad mit gigantischen Wasserrutschen, eine davon Europas größte Trichterrutsche. Gleich am Tag ihrer Ankunft zieht Sophie ihre Rollschuhe an, ignoriert den Ruf nach Schonern, dafür war sie ihrer Meinung nach viel zu gut, rollt über einen kleinen Überhang der Wegbegrenzung und bremst mit offenen Handflächen auf grobem Asphalt. Den Rest der Woche konnte Sophie weder klettern noch sonst irgendwas machen, was die Kooperation ihrer Hände involvierte. Sogar die Hauptattraktion, das Spaßbad, war aufgrund des geklorten Wassers für Sophie ungenießbar. Ihr 9. Geburtstag, ein paar Tage später, stand im Schatten einer Wundrose infolge der Schürfwunden. Das Ganze begleitet von Fieber und einem allgemeinen Krankheitsgefühl. Den Rest des Tages ließ sie sich auf Anraten ihres Kinderarztes Kuchen und Geschenke ans Bett bringen. Jetzt, ein paar Wochen später, sitzt sie mit einer Mischung aus Wut und Resignation am Küchentisch und heult. »Wieso muss ich immer krank sein, wenn es so gar nicht passt? Das ist unfair«, beklagte sich bei Olaf, dem dazu aber ganz offensichtlich nicht mehr einfällt, als einen mitleidigen Hundeblick aufzulegen. Ihre Eltern scheinen da etwas empathiebegabter zu sein. Trotzdem fällt es ihnen schwer, ihre Tochter zu trösten. Denn heute Morgen, ausgerechnet am Tag vor der Klassenfahrt, auf die sich Sophie seit fast einem Jahr so sehr freut, fühlt sie sich schon wieder schlecht. Sie ist müde, viel zu rot im Gesicht. Und das Thermometer zeigt eine Körpertemperatur von 39,2 Grad. Wenig später öffnet sie die Toilettentür und ruft ein resigniertes »Mama, schon wieder« aus. Der Teststreifen, der mittlerweile fester Bestandteil der Hausapotheke ist, bestätigt, dass der Grund für das Blut in Sophies Urin eine erneute Harnwegsinfektion ist. Nichts Neues und kein großer Grund zur Sorge einerseits. Andererseits aber das sichere Aus für die Klassenfahrt. Am Nachmittag besuchten Sophie und ihre Mutter zum wiederholten Mal den Kinderarzt, um ein Antibiotikum verschrieben zu bekommen. Ein weiterer Tiefschlag. Und so langsam fragt Sophie sich und Olaf, womit ausgerechnet sie das verdient hat. Können wir das mal etwas fairer verteilen? Vielleicht übernimmt Ida ja auch mal einen Infekt und ich dafür ein weniger. Nach dem ganzen grottigen Frühjahr war es schließlich Sophies Vater, der auf die rettende Idee kam. Ein paar Telefonate mit den Eltern von Ida und der örtlichen Jugendorganisation und schon war ein Feriencamp gebucht. Ammeland, Dünen, Strand, ohne Eltern. Sophie war voller Vorfreude. Nur, dass sie Olaf nicht mitnehmen konnte, das störte sie. »Olaf, mein Lieber«, sagte sie ihrem Vertrauten, »du hältst hier so lange die Stellung.« So kommt es, dass Sophie mit Ida ein paar Wochen später in einem Reisebus sitzt. Nach einer mehrstündigen Bus- und Fährenfahrt kommen sie mit dem Rest der Gruppe 8- bis 12-Jähriger und ihren 3 Teamleitern auf der niederländischen Nordseeinsel an. Rasch suchten sich die beiden Freundinnen ihr Zelt aus und richteten sich ein. Nach dem gemeinsamen Essen wurden Kennenlernspiele gespielt, überm Lagerfeuer Stockbrot geröstet und eine Nachtwanderung gemacht. Am späten Abend liegen sie alle in ihren Zelten, müde und erschöpft vom ereignisreichen Tag, aber glücklich. Sie freuen sich auf den kommenden ersten kompletten Tag. Eine Radtour an den Strand steht auf dem Plan. Sophie legt sich hin, sagt Ida gute Nacht und wirft einen kurzen Blick auf das Bild von Olaf, das sie am Kopfende in einem kleinen silbernen Rahmen aufgestellt hat. Schlaf du auch gut, Olaf. Das Meer rauscht, als Sophie geweckt wird. Dennoch kommt sie nur schwer aus dem Schlafsack. Ihre Müdigkeit und Erschöpfung konnte ihr der Schlaf nicht nehmen. Die Fahrradtour fühlt sich lang und anstrengend an, obwohl Sophie sich sonst für fit und sportlich hält. Nach einer 30-minütigen Fahrt in der sommerlichen Hitze kommt die Gruppe an einem schönen Strand an der Nordküste der Insel an. Die rot-gelbe Flagge verrät, dass der Strand von Rettungsschwimmern bewacht wird und das Schwimmen erlaubt ist. Sich auf die Erfrischung freuend, eilt eine große Gruppe der Kinder direkt in die Wellen. Kühles Wasser streift Sophies Waden. An Idas Hand lässt sie sich in das blaue Salzwasser fallen und sich von den Wellen immer wieder mitreißen. Doch plötzlich wird Sophie schwindelig. Die nächste große Welle reißt ihr den Boden unter den Füßen weg und spült auch gleich ihr Bewusstsein mit davon. Als sie die Augen öffnet, liegt sie im warmen Sand. Sie blickt in eine Menge Gesichter, die sie alle verschreckt anstarren. Sie sieht ihre Hand in Idas Hand, die Hand ihrer besten Freundin, die neben ihr am Boden kniet und nichts als Ruhe und Zuversicht ausstrahlt, so wie Ida das immer tut. Über ihr steht ein junger Mann, der ihre Beine im rechten Winkel zu ihrem Oberkörper hält. Sophies Zustand scheint stabil. Die Betreuer beschließen, ein Auto zu organisieren und mit ihr zurück ins Camp zu fahren. Eine Betreuerin bringt Sophie in das Gemeinschaftszelt, wo sie sich ausruhen soll, bis die anderen Kinder zurückkommen. Auf der Toilette stellt Sophie erschrocken fest, dass sie schon wieder Blut im Urin hat. Sie teilt ihre Beobachtung direkt der Betreuerin mit, die sofort sehr aufgeregt und verunsichert scheint. Das habe ich häufig, das ist nicht so schlimm, versucht Sophie, die Lage zu beruhigen. Als einige Minuten später die Radtour-Gruppe im Zeltlager ankommt, läuft die Campleiterin schnell zu Sophie, sieht sie an und sagt schon von weitem erschrocken, »Was ist das denn? Du hast ja total geschwollene Beine.« Ihre Kollegin informiert sie über das Blut in Sophies Urin, woraufhin sie entscheiden, dass Sophie noch heute Abend ins Krankenhaus auf dem Festland gebracht werden muss. Hallo lieber Martin, wir haben Sophie kennengelernt gerade.
Ja.
Und Sophie ist 9 Jahre alt und hat immer wiederkehrende Harnwegsinfekte mit, das habe ich mir gemerkt, Makrohämaturie.
sichtbares Blut im Urin.
Also sichtbares Blut im Urin, was gar nicht schön ist. In der Geschichte macht es den Eindruck, dass Sophie keine sonderlich großen Schmerzen hat, sondern noch ganz fröhlich ist. Das finde ich auffällig, denn eine Blasenentzündung, ein Harnwegsinfekt ist extrem schmerzhaft, extrem spürbar. Und gerade wenn Blut sichtbar ist, also viele meiner Freundinnen und ich, wir können ein Lied davon singen, es ist nicht schön. Wollen wir uns über dieses wunderbare Thema Harnwegsinfekte unterhalten?
Das ist ein super Thema. Ich als Allgemeinmediziner,
ja,
da blühe ich ja richtig auf. Nee, genau. Erstmal vielleicht, was ist ein Harnwegsinfekt? Ein Harnwegsinfekt ist ja eine Entzündung oder eine Infektion der ableitenden Harnwege. Also Harnröhre, Blase, Harnleiter, Nieren.
Ne?
Und meist sind Bakterien aus dem Darm ursächlich dafür, also zum Beispiel E. coli.
Durch Schmierinfektion, ist das richtig?
Genau.
Weshalb man beim Abputzen auf der Toilette immer Richtung Anus wischen soll und nicht umgekehrt.
Ganz genau. Genau, und Frauen sind ja deutlich häufiger betroffen als Männer, unter anderem wegen ihrer kürzeren Harnröhre natürlich. Ne? Das steigt das dann auch schneller auf. Und vielleicht ganz interessant, es gibt ja verschiedene Typen von Harnwegsinfekten. Also wir haben die Urethritis, Das ist die sogenannte Harnröhrenentzündung. Mhm. Die betrifft nur die Harnröhre.
Geht aber gerne über in eine Zystitis, oder?
Genau. Und das wird oft durch Bakterien oder sexuell übertragbare Erreger dann ausgelöst.
Die auch E. coli sein können, ne?
Zum Beispiel.
Ne? Und auch Streptokokken?
Die Latte ist breit. Mhm. Ne? Und ja, danke. Ist da ein bisschen Kontenance, bitte.
Du hast zuerst gelacht und konntest nur nicht hören.
Also, häufiges Brennen beim Wasserlassen, dann, ne? Bei der Urethritis. Und der Merksatz vielleicht dafür, es brennt beim Pinkeln, aber der Urin ist meist klar. Das ist dann typisch für eine Urethritis.
Für eine Harnröhrenentzündung.
Ganz genau. Dann haben wir die Zystitis, die du gerade ja schon angesprochen hast, die Blasenentzündung. Ne? Mhm. Und die betrifft die Harnblase. Also typisch hierfür, Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, aber wenig Urin. Ne? Und
noch größere Schmerzen, wenn man diesen wenigen Urin absetzt.
Also und auch insbesondere Unterbauchschmerzen. Und hier eventuell trüber oder blutiger Urin, der dann auftreten kann. Hier vielleicht auch nochmal, so dass man es im Kopf behält, als Merksatz vielleicht, ständig auf Toilette, aber es kommt fast nichts. Und das ist halt typisch für eine Blasenentzündung. Mhm. Dann haben wir noch die Pyelonephritis, also die sogenannte Nierenbeckenentzündung. Das ist eine schwere Form eines Harnwegsinfektes. Die betrifft die Nieren und das Nierenbecken. Tritt oft auf, wenn eine Blasenentzündung dann quasi aufsteigt weiter. Mhm. Ne? Und die Symptome hier, boah, hast du eine Idee?
Fieber, große Schwäche, wirklich große Schmerzen.
Mhm. Insbesondere Rückenschmerzen und Flankenschmerzen, ne, genau. Die so auftreten.
Auch wenn man dann in den Rücken klopft, extrem schmerzhaft. Der aufrechte Gang ist nicht mehr möglich, große Schwäche, falls ich es nicht
Hast du schon mal gehabt?
Da hatte ich schon mal, ja.
Schüttelfrost tritt häufig auf, ist so ein Thema. Ne? Übelkeit, Erbrechen teilweise auch, ne? Wenn es sehr stark ist, einfach auch durch die Schmerzen.
Wollte ich gerade sagen, die Schmerzen werden so stark, dass man nur Erleichterung, Entspannung erlangt durch Erbrechen.
Mhm. Ja, und dann das allgemeine Krankheitsgefühl. Ne? Und das muss meist antibiotisch behandelt werden, gegebenenfalls sogar im Krankenhaus dann. Ne? Mhm. Dann haben wir die sogenannte asymptomatische Bakteriurie.
Ne?
Also Bakterien im Urin, aber keine Beschwerden. Mhm. Das kommt häufiger bei älteren Menschen, aber auch Schwangeren und Katheterträgerinnen vor. Ne? Und wird meist nicht behandelt, außer in speziellen Fällen, insbesondere der Schwangerschaft natürlich. Ne? Mhm. Und hier kann man sich merken, Bakterien im Urin, aber der Körper sagt nichts.
Ja? Er hat keine Symptome.
Genau, deswegen asymptomatisch.
Bedeutet das, dass dann eben auch keine Entzündung vorliegt?
Es können so Mikroentzündungen sein, aber die sind jetzt halt nicht relevant dann. Ne? Mhm. Aber sind halt asymptomatisch. Kein Fieber, kein Schüttelfrost und so weiter. Mhm. Und dann, das ist ja bei ein großes Thema auch in den Hausarztpraxen, rezidivierende Harnwegsinfekte, also immer wiederkehrende Infekte. Also mehr als 2 Infekte in 6 Monaten oder mehr als 3 pro Jahr. Mhm. Das kann durch falsche Intimhygiene entstehen. Du hast das vorhin ja schon angesprochen, wie man da vorbeugt. Ne?
Dann, beim Abwischen nach Pipi machen.
Genau, dann Hormonschwankungen können eine Rolle spielen oder auch die Anatomie begünstigt manchmal dann halt auch diese zunehmenden Harnwegsinfekte. Zum Beispiel zu enge Harnröhre. Und da gibt es dann halt auch Möglichkeiten der Harnröhrenerweiterung. Ne? Also, dass man da dann halt auch sich behandeln lassen kann, dass diese Problematik einfach auch besser wird.
Alles extrem unangenehm. Auch die Untersuchungen, die da zu einem Befund führen, sind extrem unangenehm. Aber dann im Nachgang manchmal hilfreich. Bei einer Harnröhrenverengung kommt es ja oft über der Verengung zu einer Art, wie nennt man das, Ausbuchtung, wie so ein kleiner Ballon, in dem dann Urin stehen bleibt, also sich sammelt bis zum nächsten Wasserlassen und dort können sich Bakterien wiederum ansammeln. Ne?
Also bei diesen wiederkehrenden Harnwegsinfekten ist einfach auch wichtig, dass man eine langfristige Behandlung durchführt und vorbeugt. Also zum Beispiel viel trinken, Blase regelmäßig leeren, ne? Mhm. Und dann halt auch auf die Intimhygiene dann achtet.
Wo wir über Intimhygiene reden, können wir auch darüber reden, dass wenn man intimen Kontakt hat, also wenn man Geschlechtsverkehr hat, gilt es gerade für empfindliche Frauen, vor dem Geschlechtsverkehr zu trinken, sofern man die Möglichkeit dazu hat, aber auf jeden Fall nach dem Geschlechtsverkehr Wasser zu lassen, um durchzuspülen.
Ja, und woran man einfach auch denken muss, wenn man regelmäßig Harnwegsinfekte hat, die dann zum Beispiel auch antibiotisch behandelt hat, es keine Veränderung der Anatomie vorliegt, dann muss man halt auch überlegen, muss man vielleicht auch den Sexualpartner mitbehandeln. Ne? Also vielleicht läuft das dann in so einem Ping-Pong-Verfahren immer wieder ab, dass dann quasi der Überträger dann der Mann ist oder die Frau und dann geht es halt hin und her. Und deswegen ist es dann manchmal auch sinnvoll, beide dann zu behandeln.
Mhm. Ne? Okay.
So.
Was noch hilfreich ist, ist einmal Cranberry. Regelmäßig zu nehmen. Und auch Demanose. Demanose ist eine Zuckerform. Und beide sorgen dafür, dass die Blaseninnenwand ausgekleidet wird und Bakterien sich nicht festsetzen können oder schlechter festsetzen können.
Vielleicht kann man da aber nochmal ein paar Fakten bringen, weil ich das immer ganz interessant finde. Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Und zwar 50 Mal häufiger betroffen als Männer, ne? Also wegen der kürzeren Harnröhre. 4 Zentimeter bei Frauen so im Durchschnitt und 1 Meter beim Mann, 20 Zentimeter bei Männern. Und etwa jede zweite Frau bekommt mindestens einmal im Leben einen Harnwegsinfekt.
Mhm.
Und 10-20% der Frauen haben immer wiederkehrende Infekte. Und dann vielleicht abschließend nochmal auch das Thema der Schwangerschaft. Schwangere Frauen haben ja ein erhöhtes Risiko und brauchen dann auch entsprechend besondere Kontrollen. Das wird ja dann auch regelmäßig während der Vorsorge- oder Schwangerschaftsbetreuung durch die Gynäkologin dann auch mal mitgeguckt.
In unserer Geschichte, ich komme nochmal zurück zum Anfang, empfindet Sophie ja eben offensichtlich nicht wirklich Schmerzen. Und das muss etwas Besonderes sein. Das wollen wir uns jetzt mal weiter anhören, was es damit auf sich hat. Nachdem Sophie gemeinsam mit einem der Betreuer von einem Hubschrauber abgeholt und in ein Krankenhaus in Leeuwarden geflogen wird, werden eine Reihe Untersuchungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie keine Schäden von ihrem Blackout im Meer davongetragen hat. Sophies Vitalwerte weisen keine Anomalien auf, lediglich ihr Blutdruck scheint erhöht. Dank Ida, die Sophie sofort aus dem Wasser gezogen und um Hilfe gerufen hat, hat Sophie kein Wasser geschluckt. Ihr Blackout wird also schnell auf einen Hitzschlag zurückgeführt. Doch die Schwellungen an ihren Beinen und die erneute Makrohämaturie besorgen die niederländischen Ärzte. Als wenig später Sophies Eltern ankommen, die natürlich unmittelbar von der Campleitung informiert worden sind, können weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Sophie beobachtet ihre Eltern, die mit einer netten jungen Ärztin sprechen. Sie wirken sehr nervös, als die Ärztin berichtet, dass der Schnelltest auf den Harnwegsinfekt erneut positiv ist. Sophie ist weniger besorgt um sich und fragt sich in erster Linie, wer sich eigentlich gerade um Olaf kümmert. Nachdem die Ärztin erfährt, dass es bei Sophie immer wieder zu positiven Testergebnissen auf Blut im Urin kommt, erklärt sie in einem ruhigen Ton, dass es nun wichtig ist, weitere Tests durchzuführen, um andere Ursachen ausschließen zu können. Die Schwellungen an Sophies Beinen könnten ihrer Ansicht nach auf eine Beteiligung der Nieren hinweisen. Und diese könne mit häufigen Infekten durchaus zusammenhängen, jedoch auch andere Ursachen haben. Sophie soll vorerst im Krankenhaus bleiben, bis die Ergebnisse einer Urinprobe Aufschluss geben. »Na toll«, denkt Sophie. »Kann Olaf kommen?«, fragt sie ihre Eltern und versucht dabei, seinen Hundeblick bestmöglich zu imitieren. Sie gibt ihn erst wieder auf, als sie hört, dass Hunde im Krankenhaus grundsätzlich nicht erlaubt sind. Wenigstens weiß sie jetzt, dass Idas Eltern mit dem Hundesitting beauftragt worden sind und es Olaf also gut gehen muss. Die folgenden Stunden kann sich Sophie auf digitale Ablenkung verlassen. Gott sei Dank hat ihr Vater an das iPad gedacht. Als die Ergebnisse wenig später eintreffen, sind Sophie und ihre Eltern einigermaßen überrascht. Sogar etwas enttäuscht. In ihrer Urinkultur konnten keine Bakterien nachgewiesen werden, was bedeutet, dass Sophie keinen echten Harnwegsinfekt hat. Die Schnelltests messen unter anderem Blut- und Eiweißwerte, die zwar auf einen Infekt hinweisen, aber auch andere Ursachen haben können. Wieso habe ich dann Blut im Urin, fragt Sophie verwundert. Die Ärztin hat zunächst keine eindeutige Antwort. Sie glaubt nun noch mehr daran, dass es ein Problem mit Sophies Nieren gibt. Ich brauche nun eine gründliche Anamnese, sagt die Ärztin und lächelt Sophie auffordernd an. Ich glaube, wir unterhalten uns jetzt erstmal. Gemeinsam mit ihrer Mutter erzählen die beiden der Ärztin ausführlich von den letzten Wochen und Monaten und lassen kein noch so kleines Detail aus. Und das ist jetzt 5 Wochen her, fragt die Ärztin interessiert, als sie von Sophies Wundrose hört. Genau, bestätigt Sophies Mutter. Nach dem Gespräch verlässt die Ärztin den Raum. Sophie schaut ihre Eltern fragend an. Die Ärztin scheint sehr engagiert, beruhigt ihre Mutter sie. Sie weiß bestimmt bald, was los ist. Mach dir einfach keine Sorgen, Sophie. In der Tat kommt die Ärztin schon bald mit einem neuen Verdacht wieder. Postinfektiöse Glomerulonephritis, kurz PIGN. Eine Nierenkrankheit, die oft nach bakteriellen Infekten, vor allem nach Streptokokkeninfekten auftritt. Die Immunreaktion, die zur Ablagerung von Immunkomplexen an den Nieren führt, löst Symptome wie Makrohämaturie, Ödeme und Hypertonie aus. Auch eine Zeitverzögerung von bis zu 6 Wochen zwischen Infekt und PIGN ist typisch. Die Entzündung ist fast immer harmlos und verschwindet von selbst. Es sei zwar nicht typisch, dass die Entzündung nach einem Infekt 2-mal auftritt, aber da Sophies Symptome und ihre Wundrose zu PIGN passen, möchte die Ärztin einige weitere Tests durchführen, um ihre Vermutung zu bestätigen. Die Erleichterung ihrer Eltern lässt auch Sophie aufatmen. Eine harmlose Begleiterscheinung, die bald schon wieder verschwunden sein wird. Wir müssen jetzt noch einmal Blut abnehmen, damit wir deine Nierenwerte überprüfen können, erklärt die Ärztin Sophie. Aus Sophies Sicht der Dinge ist die ganze Situation schon sehr seltsam. Aus ihrem Blut können die Ärzte offensichtlich ziemlich genau lesen, was in ihrem Körper passiert. Und doch finden sie nicht wirklich etwas heraus. Das macht ihr etwas Angst. Eine weitere Probe von Sophies Blut wird ans Labor weitergegeben, wo nun spezifische Werte untersucht werden. Und schon wieder das gleiche Ergebnis. Entgegen ihren Hoffnungen erklärt die Ärztin der Familie einige Stunden später, dass Sophies Kreatinin und Harnstoff zwar leicht erhöht, die Komplementfaktoren C3 und C4 aber normal sind. Bei einer postinfektiösen Glomerulonephritis wären Kreatinin und Harnstoff stark erhöht und C3 deutlich gesunken. Trotzdem zeigen der Entzündungsmarker CRP und der Wert für die Filterleistung der Niere, GFR, akute Auffälligkeiten. PIGN ist demnach keine Ursache für Sophies Beschwerden. Und was bedeutet das jetzt? Was ist es denn dann? Sie müssen doch eine Idee haben, fragt Sophies Mutter. Ihre Stimme klingt nun nicht mehr nur besorgt, sondern zunehmend resigniert. Momentan wissen wir nicht genau, was mit Sophie los ist. Der nächste diagnostische Schritt wäre eine Nierenbiopsie. Vorher würde ich Sophies Blutwerte gerne mit einem Kollegen in Aachen besprechen. Dort gibt es ein Zentrum für seltene Krankheiten. Vielleicht sehen die Kollegen etwas, das wir übersehen haben. Sophies Eltern geben ihr Einverständnis und die Ärztin verabschiedet sich. Nach einem telefonischen Konzil mit Professor Martin Mücke teilt die Ärztin mit, dass Sophie sofort nach Aachen verlegt werden kann. Es scheint, als wäre das eine sehr gute Nachricht, interpretiert Sophie den dankbaren Gesichtsausdruck ihrer Mutter, die ihr gleich darauf erklärt, dass man meist mehrere Monate auf solche Arzttermine warten muss. Im zweiten Teil der Geschichte lernen wir, dass Sophie einen Rollschuhunfall hatte und sich die Handflächen aufgeschürft hatte bei diesem Sturz. Ja. Und danach kam es zu einer Wundrose. Und jetzt in unserer Geschichte gibt es nach einer gründlichen Anamnese eine Verdachtsdiagnose, und das ist eine Glomerulonephritis.
Und zwar postinfektiös.
Postinfektiös, das heißt, es gab eine Infektion, das war die Wundrose, das heißt ein Streptokokkeninfekt. Und jetzt nimmt man an, dass Sophies Problematik damit zu tun hat. Kannst du erklären, was da vor sich geht?
Genau, also Diese postinfektiöse Glomerulonephritis, also was ist das erstmal? Das ist eine Nierenentzündung, die nach einer Infektion entsteht. Meistens nach einer bakteriellen Infektion, zum Beispiel einer Streptokokkeninfektion oder einer Streptokokkenangina, also auch Mandelentzündungen können da ursächlich für sein, oder eine Hautinfektion, ne, der sogenannten Impetigo. Und wenn man das nochmal auseinander nimmt, vielleicht was auch den Namen, also Glomerulonephritis oder postinfektiöse Glomerulonephritis, post, also nach. Infektiös, durch die Infektion ausgelöst, Glomerulo, also das ist der Nierenfilter, die sogenannten Glomeruli und dann die Nephritis, also die Nierenentzündung. So setzt sich einfach erstmal der Begriff zusammen.
Dankeschön.
Und wie kommt es dazu? Nach der eigentlichen Infektion bildet das Immunsystem Abwehrstoffe, also Antikörper. Und diese können sich mit Erregerbestandteilen zu kleinen Komplexen verbinden. Und diese Immunkomplexe setzen sich in den Nierenfilter, den Glomeruli, ab. Und dort lösen sie dann eine Entzündung aus. Und die Filterfunktion der Niere wird dadurch gestört. Und wer ist betroffen? Insbesondere oder häufig bei Kindern, vor allem nach eitrigen Mandelentzündungen oder halt Hautinfektionen. Das kann natürlich auch
durch eine Wunde,
wie bei uns hier in dem Fall gekommen sein und durch die Bildung einer Wundrose, dass das halt ursächlich dafür war. Also es kommt natürlich auch bei Erwachsenen vor, aber seltener.
Okay. Wie therapiert man eine
Glomerulonephritis. Also meist ist ja keine spezielle Therapie nötig. Die Entzündung geht von selbst zurück. Wichtig, Ruhigstellung, Blutdruckkontrolle, eventuelle Antibiotika gegen diese Restinfektion. Bei Komplikationen gibt man auch Entwässerungsmittel oder Blutdrucksenker. Selten, in schweren Verlauf ist aber auch eine Dialyse manchmal notwendig. Und wenn man sich da die Symptome anguckt, woran erkennt man halt eine postinfektiöse Glomerulonephritis? Wir haben, also die Beschwerden treten meist so 1 bis 3 Wochen nach der Infektion auf. Wir haben Blut im Urin, also rötlich-braun, sogenannte colafarbener Urin. Und man hat weniger Urin als sonst dann auch. Man hat manchmal auch Wassereinlagerungen, also Ödeme zum Beispiel an den Augenlidern oder an den Beinen. Der Blutdruck kann sich verändern, also ein Bluthochdruck, Kopfschmerzen und Müdigkeit.
Und was passiert in diesem Moment in den Nieren und was kann man tun?
Also was passiert in der Niere? Die kleinen Filtereinheiten, diese Glomeruli, werden durch die Entzündung durchlässiger. Es gelangen rote Blutkörperchen und Eiweiße in den Urin. Ne? Und gleichzeitig wird zu wenig Harn gebildet. Das ist so die Funktion oder die Funktionsweise in der Niere, die dann passiert. Und wie können wir das feststellen? Also auch diagnostisch. Wir können eine Urinuntersuchung machen. Blut und Eiweiß im Urin sind quasi Hinweise darauf. Wir können auch einen Bluttest zusätzlich machen, um Entzündungswerte und uns die Nierenwerte anzugucken und auch auf spezifische Antikörper zu gucken.
Und wie seht ihr, ob das Blut aus den Nieren stammt oder aus der Blase?
Du meinst jetzt aus dem, also wir sehen ja nur die Durchlässigkeit, also die Kombination von roten Blutkörperchen, auch des Eiweißes, ne? Also das sind ja große Bestandteile, die normalerweise durch die Filterfunktion der Niere, das ist ja wie so ein Sieb, ne? Die sitzen so quasi zusammen und wenn quasi diese Filtereinheit nicht mehr richtig funktioniert, dann werden halt auch die größeren Eiweiße nicht mehr gefiltert und das ist halt auch ein Hinweis darauf.
Und das ist der Kreatininwert?
Da gucken wir halt auf die Eiweiße erstmal im Urin. Aber der Kreatininwert, genau, das sind ja Restbestandteile, die man dann quasi nochmal messen kann, im Blut auch.
Okay, ich frage deswegen nach der Unterscheidung, woher kommt das Blut und wie stellt man es fest? Weil Sophia diese wiederkehrenden Harnwegsinfekte hatte und sie mit Probestäbchen den Urin nehmen, um zu sehen, ob Blut im Urin ist.
Genau, das sind die SUU-Sticks, ne?
Ja.
Die man so typischerweise halt. Der Kreatininwert, den du angefragt hast, das ist ja ein wichtiger Laborwert, der in einer Blutuntersuchung dann gemessen wird, besonders um die Funktion der Niere dann zu beurteilen. Und also das ist quasi ein Abfallprodukt aus dem Muskelstoffwechsel und der entsteht, wenn Kreatin, ein Energiespeicherstoff, in den Muskeln abgebaut wird. Und Kreatinin wird ständig vom Körper ja auch produziert. Es wird dann über die Niere mit dem Urin ausgeschieden. Ne? Und warum ist der Kreatininwert so wichtig? Der Kreatininwert zeigt, wie gut die Niere dann filtert. Wenn eine Niere nicht mehr richtig arbeitet, steigt der Kreatininwert im Blut an. Also hoher Wert gleich Hinweis auf eine Nierenschwäche und normaler Wert Hinweis auf eine gesunde. Ne? Und so kann man das dann halt sich angucken. Aber man muss da halt auch wissen, es gibt, was beeinflusst diesen Kreatininwert? Also A, die Muskelmasse natürlich. Also sportliche Menschen haben ja oft höhere Werte, ohne krank zu sein. Oder alte Menschen, ältere Menschen haben oft niedrigere Werte. Und auch die Ernährung. Also wenn du sehr eiweißreiche Ernährung oder einen hohen Fleischkonsum hast, kurz vor der Blutabnahme zum Beispiel auch was gegessen hast in dieser Richtung, kann der Wert dann auch leicht erhöht sein. Ne? Und auch Trinken und Flüssigkeitsmangel kann diesen Wert ebenfalls erhöhen.
Okay.
Jetzt weißt du alles zum Kreatininwert.
Ich möchte aber noch was wissen. Früher hat man gesagt, Scharlach geht an die Nieren. Das ist eine Kinderkrankheit.
Ja.
Ach, guck mal, du nickst. Hat Scharlach auch Glomerulonephritis ausgelöst?
Genau, das in früheren Zeiten war halt die postinfektiöse Glomerulonephritis eine häufige Folge von Scharlach. Heute ist es seltener natürlich auch geworden, weil Infektionen auch schneller behandelt werden.
Mhm.
Aber du hast recht, Scharlach geht an die Nieren.
Gucke. Wollen wir uns den dritten Teil der Geschichte anhören?
Unbedingt.
Und hören, wie es mit Sophie weitergeht. Am nächsten Tag wird Sophie mit dem Krankentransport nach Aachen gefahren. Die dortigen Kollegen konnten angesichts der Lage und einer kurzfristigen Absage einen sofortigen Notfalltermin für die Neunjährige einrichten. Martin Mücke kündigt seine Visite für den nächsten Vormittag an. Von der Reise erschöpft gleitet Sophie schnell in einen zuerst angenehmen Traum von einem Tag im Freibad, der sich aber rasch zu einem äußerst beunruhigenden Albtraum entwickelt. Gleitet Sophie zu Beginn elegant wie ein Delfin unter der Wasseroberfläche, stößt sie nun, beim Versuch aufzutauchen, immer wieder an eine unsichtbare Decke. Wasser füllt ihre Lungen und der Traum scheint einfach nicht aufhören zu wollen. Sie gerät in Panik. Weit entfernt kann sie die Stimme ihrer Mutter ausmachen, die versucht, sie zu wecken, um sie vor dem imaginären Ertrinken zu retten. Sophie kommt langsam zu Bewusstsein. Ihr Geist findet zurück ins Krankenhauszimmer und sie findet den Blick ihrer Mutter. In ihren Augen sieht sie pure Angst. Keine Sorge wie an all den Tagen zuvor. Angst. Und es ist, als würde der Albtraum vehement an ihrem Körper festhalten, den Moment des Aufatmens, der Erleichterung hinauszögern zu wollen. Sophies Panik scheint ihre Mutter infiziert zu haben, die nach Hilfe ruft. Obwohl Sophie weiß, dass ihr Atem nicht komplett ausbleibt, dass sie sich selbst röcheln hören kann, hat sie Angst, ihr Bewusstsein wieder vollkommen zu verlieren. In diesem halbwachen, halbschlafenden Zustand nimmt Sophie schemenhaft wahr, wie ihr eine Sauerstoffmaske aufgesetzt wird. Ein Pfleger gibt ihr eine Spritze und stellt ihre Bettlehne so hoch, dass sie sitzt und nicht mehr liegt. Zwei Pfleger fahren nun ihr Bett aus dem Zimmer. Sophies Mutter läuft panisch neben dem Bett her und versucht verzweifelt, Ruhe auszustrahlen. Sie erreichen die Intensivstation. Sophie ist wieder wach. Alles wirkt so echt, so schlimm. Sophies Sorge um ihren Sommer hat etwas größeren Platz gemacht. Angst um ihr Leben. Zu allem Überfluss muss sie sich nun auch noch mehrfach übergeben. Nicht nur ihre Beine schwellen weiter an, sondern auch ihr Gesicht. Aus dem Mund eines Arztes hört sie die Worte akutes Nierenversagen. Eine umgehende Dialyse ist nötig, um ihre Nierenfunktion zu ersetzen. Am nächsten Morgen wird Sophie von Professor Martin Mücke besucht, der aufmerksam den Bericht liest und sich von Sophie und ihrer Mutter die Situation genau erklären lässt. Noch einmal wird sie gründlich untersucht, in der Hoffnung auf entscheidende Hinweise. Erfolglos. Angesichts der zugespitzten Lage scheint es auf eine Nierenbiopsie hinauszulaufen. Kurz bevor Sophie in den OP-Saal verlegt wird, kommt Professor Mücke mit einer jungen Kollegin den Flur lang geeilt. Stopp! Die Biopsie kann noch warten. Einen Test möchten wir vorher noch durchführen. Zurück im Zimmer wird Sophie auf eine erneute Blutabnahme vorbereitet. Während die Blutprobe zur Analyse geschickt wird, erklärt man Sophie und ihren Eltern, dass die Kollegin von Professor Mücke aus der Gastroenterologie kommt und in diesem Zusammenhang viele Patienten mit Nierenerkrankungen hat. Sie habe eine Vermutung gehabt, als sie von Sophies Symptomen hörte, die jetzt überprüft wird. Die vermutete Krankheit wäre zwar nicht heilbar, aber mit der richtigen Behandlung gut zu kontrollieren. Dankbar für die neue Fährte, aber dennoch erschöpft von dem ungewissen Hin und Her der vergangenen Woche, wartet die Familie auf die Ergebnisse des Bluttests. Hallo Sophie, mein Name ist Celine, stellt sich einige Stunden später eine Ärztin aus der pädiatrischen Gastroenterologie vor. Ich habe gehört, dass du seit längerem Probleme mit deinen Nieren hast. Sie erklärt, dass sie einige Kinder behandelt, die unter Zöliakie, einer immunologischen Erkrankung des Darmes, die durch in Getreide enthaltene Proteine ausgelöst wird, leiden. Manchmal kommt es vor, dass sich bei meinen Patienten infolge ihrer Erkrankung Immunkomplexe an den Nieren ablagern, die die Nierenfunktion beeinträchtigen. Das ist eine Nierenkrankheit, die in seltenen Fällen auch ohne Vorerkrankung auftauchen kann. Deine Blutwerte sprechen eindeutig für solch eine primäre IgA-Nephropathie. Die kann man aber gut behandeln. Und bald kannst du wieder einen ganz normalen Alltag leben, ohne ständig krank zu sein. Als die Ergebnisse des Bluttests die Vermutung bestätigen, ist Sophie total erleichtert. Sie kann also ihr Leben weiterleben, ohne ständig krank zu sein. Das ist alles, was sie jetzt wissen muss. Kann ich dann bald nach Hause? Fragt Sophie gespannt. Deine Nieren brauchen im Moment noch Unterstützung von der Dialyse. Du musst leider noch ein wenig länger bleiben, sagt Dr. Aydin. Ein paar Tage später wird Sophie aus dem Krankenhaus entlassen und darf endlich zurück zu Olaf. Ihre Eltern haben sich in der Zwischenzeit genauestens mit der primären IgA-Nephropathie auseinandergesetzt. Die Beschwerden können in Schüben wiederkommen, doch jetzt, wo sie wissen, was zu tun ist, wird es nicht mehr so schlimm werden, erklären sie ihrer Tochter. In den nächsten Wochen muss Sophie noch regelmäßig zu Kontrollterminen und zur Blutwäsche, bis ihre Nieren sich erholt haben. Martin Mücke und Selin Aydin lassen sich kontinuierlich über Sophies Zustand informieren. An einem Samstagnachmittag im Juli feiert Sophie mit ihren Eltern Ida, zwei Mias, Henny, Paula, Olaf und vier weiteren Freunden aus der 3B und 3C ihren Geburtstag nach. Endlich ist ein bisschen Normalität eingekehrt. Und mit den richtigen Medikamenten kann Sophie den Rest des Sommers wie alle anderen genießen. Im dritten Teil der Geschichte wird das Geheimnis gelöst. Sophie bekommt eine Diagnose tatsächlich einer seltenen Erkrankung, und zwar eine primäre IgA-Nephropathie. Mhm. So sind auch diese häufigen Harnwegsinfekte, die sie über einen langen Zeitraum hatte, jetzt wirklich erklärt, ja. Und ihr kann geholfen werden. Was ist eine IgA-Nephropathie?
Also die IgA-Nephropathie ist ja eine chronische Nierenerkrankung, bei der sich Abwehrstoffe, sogenanntes Immunglobulin A oder IgA kurz, in den kleinen Nierenfiltern, also den Glomeruli, ablagert. Und diese Ablagerungen lösen dort eine Entzündung aus, die Filterfunktion der Niere dann nach und nach beeinträchtigen. Früher hat man das auch, oder man nennt es auch manchmal den Morbus Berger, nach dem französischen Arzt Jean Berger.
Oh, Bergère.
Bergère. Aber ganz interessant, also vielleicht nochmal erklärt, was ist denn IgA? IgA ist ein Antikörper, also ein Teil des Immunsystems, und er schützt uns normalerweise zum Beispiel in den Schleimhäuten, also Mund, Darm, Atemwege, vor Krankheitserregern. Und bei der IgA-Nephropathie wird zu viel oder fehlerhaftes IgA gebildet, das sich dann quasi auch in den Nieren dann ablagert.
Ablagert, weil es nicht in dieser Häufung abgebaut werden kann.
Genau.
Was bedeutet, dass Sophies Blasenentzündungen, die sie über Jahre hinweg hatte, keine Blasenentzündungen waren, sondern ein Zeichen der IgA-Nephropathie?
Genau, und diese Glomeruli, also diese Nierenfilter, werden durch die Ablagerung dann gereizt oder sind bei ihr gereizt worden, und dadurch wird diese Filterfunktion immer weiter gestört. Blut gelangt dann in den Urin, Eiweiß geht verloren, und auf Dauer kann die Nierenfunktion dann einfach sinken.
Also Eiweiß ist im Urin dann auch sichtbar. Wie hätte man Wie hätte man denn herausfinden können, dass es eben keine Blasenentzündungen sind, um die es sich handelt, beziehungsweise keine bakteriellen Infektionen?
Ja.
Das ist ja dann so ein bisschen blind therapiert worden. Ja.
Also das ist dann, bis man die Diagnose richtig stellt, auch ein bisschen invasiver. Also man macht natürlich die Urinuntersuchung, Blut, Eiweiß wieder. Also auch wie bei der klassischen Untersuchung, dass man sich das den Urin nochmal richtig anguckt. Dann die Blutwerte guckt man sich an, also die Nierenfunktion, Kreatinin und auch die Filterfunktion der Niere, die glomeruläre Filtrationsrate schaut man sich an.
Das hätte passieren müssen
im Blut.
Das im
würde man
Blut,
dann als Blutabnahme
also
machen.
Also so lange oder in der Zeit, in der Sophie diese wiederkehrenden Beschwerden hatte, hätte man eigentlich nach diesem Wert schauen sollen müssen.
Und dann über eine Nierenbiopsie beweisen, dann über kleine Gewebeproben und die zeigen diese IgA-Ablagerung dann eindeutig. Nochmal vielleicht auch zu diesen typischen Symptomen, die wir da gesehen haben. Also anfangs haben die Patientinnen oft kaum Beschwerden, also viele Betroffene bemerken eigentlich nichts. Häufig wird dann die Krankheit zufällig auch entdeckt, zum Beispiel bei einer Routineuntersuchung, im Check-up beim Hausarzt zum Beispiel. Und mögliche Symptome, halt, die auftreten können, ist natürlich Blut im Urin sichtbar oder nur unter dem Mikroskop, also eine Mikrohämaturie oder eine Makrohämaturie, also wenig oder viel drin, ne?
Wenig bedeutet aber, wenn du keine Schwierigkeiten hast, dann wirst du da ja nicht drauf kommen. Ne? Dann erst, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist und du wirklich Probleme hast.
Ja, dann das Thema schaumiger Urin. Das ist halt ein Hinweis auf Eiweißausscheidung. Also wenn du so richtig schaumigen Urin hast. Mhm. Und halt Thema Bluthochdruck. Also das ist halt in dieser Kombination, sieht man das dann halt auch häufiger. Und später dann halt Müdigkeit, dann diese Wassereinlagerung, wo wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen haben und halt auch die Nierenschwäche.
Der Blutdruck und die Nieren, dass die zusammenhängen, das lernen Menschen meist erst, wenn sie älter sind und hohen Blutdruck haben. Und dann der Arzt sagt, jetzt schauen wir uns mal die Nieren an. Was haben denn die Nieren mit dem Blutdruck zu tun?
Also die Niere ist ja nicht nur ein Filterorgan, sondern auch ein Regler für den Blutdruck.
Und wie machen sie das?
Ja, sie entscheidet, mit wie viel Wasser im Körper bleibt und wie eng oder weit die Blutgefäße sind. Ne? Also die Niere ist also wie so ein, wie soll man das sagen, Thermostat für den Blutdruck. Sie kann ihn anheben oder dann entsprechend absenken. Und Flüssigkeit ist ja gleich Blutvolumen gleich Druck. Also die Niere entscheidet, wie viel Wasser ausgeschieden oder im Körper behalten wird. Mehr Wasser gleich mehr Blutvolumen gleich höherer Blutdruck. Weniger Wasser, niedriges Volumen, niedriger Druck. Und das nennt man Volumenregulation.
Du wirst es dir vielleicht nicht vorstellen, aber das ist gar nicht so bekannt.
Nee, glaube ich auch.
Ach, ne?
Es gibt ja noch, vielleicht kann man das auch nochmal sagen an dieser Stelle, es gibt ja auch noch ein zweites Steuerungssystem, das mit der, wo auch Hormone das mitregeln, das ist das sogenannte Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Also die Niere kann ein Hormon namens Renin ausschütten, das startet eine Art Kettenreaktion. Und die Blutgefäße werden dadurch enger gemacht. Ne? Die Salz- und Wasseraufnahme wird dadurch erhöht. Und Ziel, den Blutdruck anheben, wenn er zu niedrig ist. Das wird dann automatisch reguliert. Und dieses System wird zum Beispiel bei Stress, bei Flüssigkeitsmangel oder Kreislaufversagen dann aktiviert.
Toll.
Und bei Nierenerkrankungen, wenn die Niere nicht gut funktioniert, kann sie zu viel Renin produzieren, also man hat dann halt einen dauerhaft erhöhten Blutdruck.
Weil dauerhaft die Gefäße eng gestellt sind.
Genau, oder sie scheidet zu wenig Flüssigkeit aus, dann steigt das Blutvolumen. Oder verengte Nierenarterien können auch den Blutdruck künstlich in die Höhe treiben. Deshalb ist Blutdruck oft auch eine Folge von Nierenerkrankungen oder umgekehrt.
Und deshalb schauen wir auf die Nieren, wenn der Blutdruck erhöht ist.
Ganz genau.
Wie wird therapiert?
Also, wie ist die Behandlung? Es gibt keine Heilung, das muss man auch sagen, aber die Verlangsamung des Fortschreitens ist natürlich möglich. Wie macht man das? Wir haben ja gerade über den Blutdruck gesprochen, also durch Blutdrucksenker, den sogenannten ACE-Hämmern, durch eiweißarme Ernährung, durch Entzündungshemmung, also bei schweren Verläufen zum Beispiel, da kann man dann auch Cortison mit einsetzen.
Als Langzeittherapie?
Ja, das guckt man dann erstmal, ne? Aber meistens wird es dann langfristig auch gegeben oder durch die Vermeidung nierenschädigender Medikamente, also dass man, wenn man andere Medikamente zum Beispiel braucht, auch aufgrund von anderen Erkrankungen, dass man dann halt auch guckt, dass man da nicht unbedingt Medikamente einsetzt, die über die Nieren dann abgebaut werden.
Sondern dann eher über die Leber, der es dann hoffentlich noch gut kennt.
Ja. Und in schweren Fällen kann es dann zur Dialyse oder zur Nierentransplantation kommen. Das ist aber eigentlich nicht die Regel.
Okay, jetzt ist Sophia auch noch sehr jung.
Also ja, deswegen muss man auch über die Prognose sprechen. Bei vielen verläuft dann die Erkrankung langsam und relativ stabil. Etwa eine von vier Betroffenen entwickelt innerhalb von 20 Jahren eine stärkere Nierenschwäche. Und eine gute Blutdruckeinstellung und gesunder Lebensstil verbessern die Prognose natürlich dann nochmal deutlich.
Auch hier gilt, dass die Früherkennung natürlich hilfreich ist, oder?
Ja, definitiv, weil man dann halt auch frühzeitig darauf einwirken kann. Ist ja wie bei allen Erkrankungen oder vielen Erkrankungen, die wir hier so besprechen, dass eine frühe Diagnose natürlich auch häufig dann die Prognose verbessert.
Und die Nieren hätscheln und tätscheln, auch das ist ihnen gut.
Rechts und links, wenn man sie hat. Es gibt ja Menschen, die haben dann noch Zusatznieren oder eine weniger.
Ich stocke, weil ich mich frage, macht eine Zusatzniere Probleme oder ist das irrelevant?
Normalerweise macht es keine Probleme.
Dann ist es einfach schön, man hat noch eine, oder?
Nee, die sind meistens dann auch nicht unbedingt funktionsfähig. Ne? Aber das kann halt Beschwerden machen, muss aber nicht. Eine Zusatzniere, eine dritte Niere zum Beispiel, die sich dann halt einfach mitentwickelt zu den zusätzlichen beiden Nieren, das passiert selten. Schätzungsweise einer von 100.000 Menschen. Und die ist meistens kleiner als die normale Niere, kann aber eigene Harnleiter und Blutgefäße dann auch besitzen. Und das wird dann meistens irgendwie durch eine Ultraschalluntersuchung oder durch ein CT durch Zufall gefunden.
Also, und macht aber keine Probleme. Schade, dass die nicht voll funktioniert.
Das kann halt zu Harnstau führen, wenn das dann, also der Abfluss behindert ist sozusagen. Das kann auch zu wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, um wieder zurück zum Thema von vorhin zu kommen, durch den Stau oder Fehlanschlüsse kommen. Nierensteine, auch Bluthochdruck.
Doch.
Und manchmal verwechseln Ärztinnen und Ärzte das auch mit einem Tumor. Wenn der
Schock
da zusätzlich
ist dann groß.
Bei der bildgebenden Diagnostik.
Also mehr ist nicht immer gleich gut. Ich danke dir, Martin. Es war sehr lehrreich. Und wir wünschen Sophie viel Glück, alles Gute. Und wir sehen uns bald wieder.
Ich freue mich. Bis dann.
Ich auch.
Ciao.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.